NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages am Neujahrstag. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Es war eine Neujahrsnacht mit einigen Zwischenfällen, eigentlich wie immer, aber im Großen und Ganzen doch friedlich. Und auch der politische Betrieb läuft im Sparmodus, obwohl mit diesem Tag wohl ein entscheidendes Jahr für Europa beginnt. Wir blicken in diesem Zusammenhang voraus auf die heute beginnende dänische Ratspräsidentschaft. Ein wichtiges Jahr beginnt auch für den Irak. Dort gibt es in diesem Jahr keine amerikanischen Truppen mehr. In unserem heutigen Kommentar geht es um die Frage, ob sich das Land stabilisieren kann. Weitere Themen sind Meldungen über eine angebliche Teilentmachtung von SPD-Generalsekretärin Nahles, die gespannte Lage am Golf von Hormuz, ein Erdbeben in Japan, sehr stark, aber soweit bekannt ohne schlimmere Folgen, das Ende des großen religiösen Taizé-Jugendtreffens in Berlin und das Ergebnis des heutigen Springens bei der Vier-Schanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Der Euro steckt in einer tiefen Krise, aber den Euro als Währung haben die Dänen gar nicht. Sie haben zweimal dagegen gestimmt. Dieses Land also, Teil der Europäischen Union, aber nicht der Eurozone, soll die Gemeinschaft jetzt durch ein ziemlich unruhiges Fahrwasser steuern. Albrecht Breitschuh über den Beginn der dänischen EU-Ratspräsidentschaft.
2 Jahre ist es her, dass mit Dänemark zuletzt einige Hoffnungen verbunden worden sind. Der Klimagipfel COP15 sollte in der Hauptstadt Kopenhagen den Durchbruch zu einem verbindlichen internationalen Abkommen bringen. Am Ende einigten sich die erschöpften Teilnehmer des vorher sogenannten wichtigsten Gipfels in der Geschichte der Menschheit auf einen mindestens ebenso müden Kompromiss und verwiesen auf die nächsten Treffen. Nun soll die dänische EU-Ratspräsidentschaft zumindest das politische Klima innerhalb der Union verbessern. Viel Spielraum für eigenes Handeln ist damit zwar nicht verbunden, das weiß auch die neue Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt von den Sozialdemokraten, aber nur Beschlüsse der Großen moderieren wollen die Dänen dann auch nicht. Das hatte sie schon nach den Beschlüssen zum Europakt deutlich gemacht. Wir folgen Merkel und Sarkozy nicht blindlings. Die 17 Euro-Staaten haben sich auf stärkere Disziplin geeinigt und haben die 9 Euro-Staaten eingeladen, dabei zu sein. Ja, sie haben sogar gesagt, dass sie keineswegs erwarten, dass die Nicht-Euro-Staaten sämtliche Beschlüsse umsetzen. Ich habe lediglich signalisiert, dass wir am weiteren Prozess teilnehmen möchten, um am Ende zusammen mit dem Parlament zu entscheiden, was in unserem Interesse ist und was nicht. Dass Dänemark den Euro auf absehbare Zeit nicht einführen dürfte, daran wird auch die Ratspräsidentschaft nichts ändern. Allerdings ist die exportorientierte Wirtschaft des Landes sehr davon abhängig, dass es den Euro-Staaten gut geht. Dänemark sei trotz der Krone de facto ein Euro-Land, erklären Unternehmer immer wieder. Die neue Regierung gibt sich zwar betont EU-freundlich, will im kommenden halben Jahr so etwas wie eine Brücke über tosendem Wasser sein und zwischen den auseinanderdriftenden Schwergewichten Deutschland, Frankreich auf der einen und Großbritannien auf der anderen Seite vermitteln. Innerhalb der Bevölkerung aber herrscht die übliche und überall anzutreffende EU- und Euroskepsis. Warum sollten wir für Länder haften, die nicht wirtschaften können? Man soll helfen, aber nicht, wenn andere unverantwortlich handeln. Man kann nicht über seine Verhältnisse leben und Geld ausgeben, das man nicht hat. Wir könnten auch aus der EU austreten. Was würde das schon ausmachen? Ich finde, die nationalen Unterschiede sollten bestehen bleiben. Sonst enden wir alle wie McDonald's. Dort schmeckt auch alles gleich. Wenn die Ratspräsidentschaft einen positiven Effekt auf die Dänen und ihre Haltung zu Europa habe, dann sei schon viel erreicht worden, sagt Marlene Wind, Leiterin des Zentrums für europäische Studien an der Kopenhagener Universität. Für sie ist vor allem die im September abgewählte bürgerliche Regierung dafür verantwortlich, dass sich das Land von der Außenwelt mehr und mehr abgekapselt habe. Als Beispiel nennt sie die inzwischen wieder abgeschafften Grenzkontrollen, auch wenn deren Wirkung mehr symbolisch war. Natürlich würde sich unsere Ministerpräsidentin wünschen, dass Dänemark voll und ganz in der EU integriert sei, inklusive Euro. Das Gleiche gilt wohl auch für den Europaminister. Aber sie müssen die zurückliegenden Volksabstimmungen respektieren, in denen die Einführung des Euros abgelehnt wurde. Das ist der Balanceakt der nächsten 6 Monate, sich innerhalb der EU konstruktiv zu beteiligen, aber die Vorbehalte zu Hause zu respektieren.
Samtidig med man respekterer forbeholdene.
Ein Bericht von Albrecht Breitschuh. Wird Andrea Nahles, die Generalsekretärin der SPD, politisch in die zweite Reihe geschoben? In Meldungen vom Wochenende hieß es jedenfalls, SPD-Chef Gabriel wolle die Wahlkampfführung für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf selbst übernehmen. Die aber gehört traditionell zum Ressort des bzw. der Generalsekretärin. Georg Schwarte hat recherchiert.
Bei der SPD beginnt auch das neue Jahr mit der alten Frage. Wer soll die Partei in den Bundestagswahlkampf 2013 führen? Steinbrück, Steinmeier oder doch Parteichef Gabriel? Zwischen ihm und Generalsekretärin Nahles jedenfalls scheint es zu knirschen. Nach Berichten der Bild am Sonntag habe Gabriel bereits vor dem letzten Parteitag im Dezember bei einem Treffen im Willy-Brandt-Haus angekündigt, er selbst werde den SPD-Bundestagswahlkampf 2013 leiten. Bisher klassische Aufgabe für jeden Generalsekretär. Das Wort von der Teilentmachtung der Generalsekretärin macht die Runde. In ihrem Neujahrsgruß war bei Andrea Nahles davon nichts zu hören.
Ja, 2012 wird meine Tochter ihren ersten Geburtstag feiern. Und überhaupt freue ich mich auf das Jahr, weil es ist immer toll, am Anfang des Jahres zu überlegen, wie wird's. Dann vergisst man es im Laufe der Monate und am Ende des Jahres stellt man fest, ups, ist ja doch schon wieder ganz anders geworden.
Es könnte in der Tat dieses Jahr 2012 einiges ganz anders werden. Der Parteichef, so wird berichtet, traue der Generalsekretärin den Bundestagswahlkampf schlicht nicht zu. Schon vor einiger Zeit hatte Gabriel einen Lagerwahlkampf angekündigt, rot-grün oder schwarz-gelb, so soll es gehen. Nach dem Parteitag habe die Troika Steinbrück-Steinmeier-Gabriel außerdem bereits die Strategie für das neue Jahr festgelegt. Nicht dabei Andrea Nahles. Gabriel habe zudem das Feld der sozialen Gerechtigkeit als sein Thema beansprucht. Ein Gewinnerthema, sagen sie in der SPD, wobei der Vorsitzende bisher stets vor monothematischer Aufstellung gewarnt hatte.
Die Messgröße für Volkspartei und Politik ist nicht ein einzelnes Thema. Wenn wir das machen würden, dann wären wir keine Volkspartei mehr.
Im Willy-Brandt-Haus heute, am ersten Tag des Jahres, große Gelassenheit. Berichte von Teilentmachtungen, einem Kanzlerkandidaten Gabriel und einem bereits vorgeplanten Lagerwahlkampf kommentierte Parteisprecher Tobias Düno mit einem einzigen Wort: Quatsch. Fest steht zumindest, dass die SPD mit einer neuen Agentur und Meinungsforschern unlängst mögliche Wahlkampfthemen besprochen hat. Übernächste Woche dann die Auftaktklausur der SPD-Fraktion und Ende Januar das Treffen der SPD-Spitze in Potsdam, um hinter verschlossenen Türen die Strategie zur Rückeroberung der Regierungsmacht zu erarbeiten. Für all das gilt vermutlich zumindest der abschließende Wunsch der Generalsekretärin Nahles aus ihrem Neujahrsgruß.
Aber eins wollen wir doch hoffen, dass wir alle zusammen mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erleben können und dass es uns gut geht. Vor allem wünsche ich Ihnen zum neuen Jahr Gesundheit und Wohlergehen.
Für die neue stellvertretende SPD-Vorsitzende Aydan Özus übrigens ist die Sache mit der Kanzlerkandidatur ohnehin noch lange nicht ausgemacht. Özus sagt, die Partei sei inzwischen reif für eine Kanzlerkandidatin, habe genug weibliches Personal, das begeistern könne und verweist vor allem auf die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
Hormus ist nur eine kleine Insel vor der iranischen Küste. Einst war sie ein wichtiger Handelsplatz, heute aber leben gerade noch 3000 Menschen auf dem felsigen Eiland. Jeden Tropfen Trinkwasser müssen sie sich bringen lassen. Nach dieser inzwischen unbedeutenden Insel ist die Straße von Hormus benannt. Die aber ist bis heute höchst bedeutsam, vor allem für die Öltransporte aus dem Persischen Golf, die allesamt hier durch müssen. Die Drohung des Iran, die Straße von Hormus unter Umständen zu sperren, hat denn auch einen politischen Großalarm ausgelöst, zumal das Land noch bis morgen ein Seemanöver in der Region abhält. Heute nun hat der Iran ein weiteres Mal sein militärisches Arsenal gezeigt und eine Mittelstreckenrakete gezündet. Zugleich aber gab es Zeichen der Entspannung. Über den neuesten Stand Thomas Bormann.
Der Iran hat heute mit den angekündigten Raketentests begonnen. Der Vizechef der iranischen Marine, Admiral Mousavi, sagte, der Test sei erfolgreich verlaufen. Die Mittelstreckenrakete sei vom Iran selbst entwickelt worden und mit neuester Technologie ausgestattet. Gleichzeitig nahm der Iran seine Drohungen vorerst zurück, die Straße von Hormuz zu sperren. Der Iran hatte am vergangenen Dienstag gedroht, diese Meerenge zu sperren, falls der Westen weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen sollte. Mit den Sanktionen reagiert der Westen auf neue Hinweise, dass der Iran insgeheim daran arbeitet, Atomwaffen zu entwickeln. Deshalb will die EU noch in diesem Monat über ein Importverbot für Öl aus dem Iran entscheiden. Gestern hatte der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi überraschend angeboten, seine Regierung sei zu neuen Gesprächen über das iranische Atomprogramm bereit. Die Verhandlungen darüber waren vor fast einem Jahr ohne Ergebnis abgebrochen worden. Der Iran meldete heute zudem einen neuen Fortschritt in seinem Atomprogramm. So hätten iranische Wissenschaftler den ersten nuklearen Brennstab des Landes hergestellt, der bereits in den Kern eines Forschungsreaktors in Teheran eingesetzt worden sei. Die iranische Regierung gibt an, ihr Atomprogramm verfolge ausschließlich zivile Zwecke und diene der Erzeugung von Energie. Der Iran hat jedoch nie den Verdacht ausräumen können, auch am Bau von Atomwaffen zu arbeiten.
Und jetzt vom Iran zum Nachbarland Irak. Der hat einen neuen Feiertag, den 31. Dezember. Gestern wurde er zum ersten Mal gefeiert. Gestern nämlich war der offizielle Abzugstermin der US-amerikanischen Streitkräfte. Dieser Tag werde fortan als Tag des Iraks gefeiert, erklärte Ministerpräsident Maliki. Jetzt sei sein Land souverän. Aber ist es auch stabil? Wie er die Lage einschätzt, das erklärte heute in einem Interview auf NDR Info der Beauftragte der Vereinten Nationen für den Irak, der Deutsche Martin Kobler. Er war vor Jahren schon Botschafter in dem Land und lebt auch jetzt wieder in seiner neuen Funktion in Bagdad.
Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch, sondern ich bin Realist und ich bewerte die Fakten. Und die Fakten sprechen dafür, dass das Land jetzt nun nicht in einem Bürgerkrieg und in Chaos versinkt. So ein Übergangsprozess ist immer schwierig, das geht nicht von heute auf morgen, es gibt politische Probleme. Aber die Armee ist in einem sehr viel besseren Zustand und die Sicherheitskräfte ganz generell in einem sehr viel besseren Zustand, als dies vor 4 Jahren war. Und insofern bin ich hier auch zuversichtlich, dass die Sicherheitsprobleme gelöst werden können. Aber Sicherheit und Politik hängen hier immer zusammen. In dem Moment, in dem die politischen Probleme gelöst sind und in dem der Boykott beendet ist, in dem die Regierung wieder normal arbeitet, dann werden auch die Sicherheitsprobleme reduziert. Es gibt ja jetzt eine nationale Allianz zwischen Sunniten und Schiiten und Kurden. Die Kurden sind ja auch noch ein großer Faktor in diesem Land. Diese 3 Volksgruppen müssen hier in diesem Lande jetzt zusammenarbeiten. Und sie müssen im Parlament einen Weg finden, Kompromisse schließen, Gesetze verabschieden. Zum Beispiel ist das Öl- und Gasgesetz seit 4 Jahren nicht verabschiedet. Und das ist ganz wichtig für zukünftige Investitionen in diesem Land. Aber auch andere Gesetze, die Arbeit der Regierung, die Arbeit des Parlaments muss weitergehen, trotz aller Schwierigkeiten hier. Und Sunniten, Kurden und Schiiten müssen hier zusammenstehen und müssen Kompromisse finden, wie sie in diesem einen Land zusammenleben können.
Vorsichtiger Optimismus beim Beauftragten der Vereinten Nationen für den Irak, Martin Kobler. Aber sind die Probleme des Landes nicht doch zu groß? Sind die politischen, religiösen und ethnischen Zerreißkräfte nicht zu stark, sodass sich eine friedliche politische Kultur kaum entwickeln kann? Hören Sie unseren heutigen Kommentar von Ulrich Leithold.
Iraker haben den Eindruck, der Krieg dauere an. Viele kennen nichts anderes als tägliche Gewalt, unter Saddam und nach Saddam. Auch fast 9 Jahre nach seinem Sturz, nach Invasion und Wiederabzug der US-Armee, ist Irak alles andere als souverän, selbstbewusst, stabil und demokratisch, so wie US-Präsident Obama das Land gegen jede Realität sieht. Regierungschef Maliki setzt alles dran, alte Gräben aufzureißen und Irak so zurückzukatapultieren ins Chaos der Jahre 2006 und 2007, als monatlich bis zu 2000 Menschen ethnisch-religiöser Gewalt erlagen. Schiiten gegen Sunniten, dieser Bürgerkrieg flammt neu auf. Maliki gehört zur Mehrheit der Schiiten. Die litten, wie auch die Kurden unter Saddam, dem sunnitischen Diktator. Seit seinem Sturz fühlen sich Sunniten benachteiligt und verfolgt. Maliki schürt religiösen Hass, indem er den sunnitischen Vizepräsidenten per Haftbefehl als angeblichen Chef einer Terrorbande suchen lässt, seinen sunnitischen Stellvertreter rausschmeißt und alle sunnitischen Minister aus der Regierung werfen will. Ethnische Säuberung der politischen Art. Für die USA sollte Irak ihre Erfolgsstory werden. Alle Gruppen und Religionen sollten in der Regierung vertreten sein. Verordnete Einheit. Tatsächlich trauen sich die Koalitionäre nicht über den Weg. Erst ließen sie sich 9 Monate Zeit für die Regierungsbildung nach Washingtons Spielregeln. Maliki hatte gegen eine weltlich-sunnitische Liste zwar eine krachende Niederlage einstecken müssen, trickste dann aber so lange rum, bis er wieder an der Spitze stand. Die Sunniten machten gute Miene zum bösen Spiel und in der Regierung mit. Doch die verfeindeten Lager belauerten sich, lösten nicht mal die dringendsten Probleme eines leidgeprüften Volks. Die Versorgung mit ausreichend Strom, sauberem Wasser und Jobs. Auf Innen- und Verteidigungsminister konnte man sich nicht einigen. Die Posten bleiben vakant. Und das in einem Land, in dem jeden Monat 250 Menschen durch Anschläge sterben. Terroristen, versprengte Saddam-Anhänger, schiitische Kommandos oder hausgemachte Al-Qaida haben da leichtes Spiel. Sie machen Bagdad zum Zentrum der Ohnmacht, führen den Staat vor und beweisen aller Welt, dass Irak weit entfernt von einem stabilen Land ist. Tiefes Misstrauen und Hass unter den Bevölkerungsgruppen blieb lange verdeckt, weil auf die amerikanischen Besatzer umgeleitet. Jetzt bricht alles wieder auf. Gemischte Wohnviertel sind Vergangenheit. Sunniten, Schiiten und Kurden igeln sich ein. Minderheiten leiden. Die Hälfte aller Christen hat das Land verlassen. 2 Millionen Iraker leben im Ausland, weitere 2 wurden intern vertrieben. Die schiitisch dominierte Regierung führt nicht zusammen, sie spaltet. Die Abneigung der Sunniten gilt einem Regierungschef mit Nähe zum Iran. Eingeklemmt zwischen dem Pulverfass Syrien und Iran droht auch Irak in Flammen aufzugehen. Teherans Plan könnte aufgehen, durch einen destabilisierten Irak zur regionalen Vormacht zu werden.
Der Irak und seine nach wie vor prekäre politische Lage, das war ein Kommentar von Ulrich Leithold im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Erdbeben in Japan. Bei dieser Meldung zuckt man zusammen. Fast automatisch steigen die Bilder aus dem vorigen Frühjahr auf. Bilder vom Tsunami und von verwüsteten Atommeilern. Heute früh kam wieder die Meldung. Erdbeben in Japan. Aber es sieht so aus, als ob diesmal alles glimpflich verlaufen wäre. Peter Kujat berichtet aus Tokio.
Das Epizentrum befand sich rund 500 Kilometer südlich der japanischen Hauptstadt im offenen Meer. Eine Tsunami-Warnung musste dennoch nicht herausgegeben werden, da das Epizentrum in einer Tiefe von rund 370 Kilometern lag. Das ist auch der Grund, warum trotz der Stärke von 7,0 auf der Richterskala gemäß der japanischen Skala von 1 bis 7 als stärkstes lediglich eine 4 zu spüren war. Diese Intensität mussten aber Menschen in einem weitläufigen Areal vom Norden Kantos bis nach Zentral-Tokio Tohoku miterleben. In den 23 Stadtbezirken von Tokio war die Intensität 3 der japanischen Skala zu spüren. Berichte über Schäden oder Verletzte liegen bisher keine vor. Die Ausläufer des Bebens erstreckten sich über weite Teile des Landes und reichten hinauf bis zur nördlichen Insel Hokkaido. Nach ersten Angaben handelt es sich bei dem heutigen Erdbeben um kein Nachbeben der schweren Erschütterungen vom 11. März, sondern um ein eigenständiges Beben. Japan liegt an der Nahtstelle verschiedener Erdplatten und es kommt beinahe täglich zu Erdstößen. Nach den Vorhersagen der Erdbebenforscher drohen sowohl dem Großraum Tokio als auch den Gebieten vor der Südwestküste Japans in den nächsten 30 Jahren schwere Erdstöße, die die heutige Stärke von 7,0 auf der Richterskala möglicherweise übertreffen könnten.
Die Neujahrsnacht alle Jahre wieder. Für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutet sie gute Laune, für einen kleinen Teil der Mitbürger aber harte Arbeit. Insbesondere für Polizei und Feuerwehr, teilweise auch für Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger und nicht zu vergessen am nächsten Morgen die Stadtreinigung. Wo diesmal am meisten gefeiert wurde und wo es die wichtigsten Einsätze gab, das fasst Nils Kinkel zusammen.
Die größte Silvesterparty in Deutschland gab es einmal mehr in Berlin. Um Mitternacht bejubelten Hunderttausende den Jahreswechsel. Die Party am Brandenburger Tor hat inzwischen Tradition. Seit dem Mauerfall 1989 wird sie in jedem Jahr gefeiert. Diesmal auch mit einer riesigen Bühne direkt vor dem Berliner Wahrzeichen und mit Auftritten unter anderem von Kim Wilde, Udo Jürgens und den Scorpions. Bei den Feiern im ganzen Land kam es, wie in jedem Jahr, vereinzelt zu Unfällen und Verletzungen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hatte in der Neujahrsnacht mehr zu tun als vor einem Jahr. Die Nacht sei etwas quirliger gewesen als sonst, sagte ein Polizeisprecher. Landesweit zählten die Einsatzkräfte gut 1000 Körperverletzungen. In Siegen kam es bei einer privaten Silvesterfeier zu einer Messerstecherei zwischen 2 Männern. Einer erlag heute früh seinen Verletzungen. In Norddeutschland gibt es ein gemischtes Bild. Zu einem schweren Zwischenfall kam es in Hamburg. Jugendliche steckten dort einem 4-Jährigen einen Böller in den Jackenausschnitt. Der Junge erlitt schwere Verbrennungen. Sonst verlief die Nacht im Norden vergleichsweise ruhig. An den Hamburger Landungsbrücken feierten etwa 15.000 Menschen ohne größere Zwischenfälle. Das lag, so ein Sprecher der Hamburger Polizei, auch am Wetter. Wegen des Regens sei die Knallerei vielerorts nicht weit in die Nacht verlängert worden. Dennoch kam es an einigen Orten zu Schäden. In Hannover brannte eine Lagerhalle. Im Kreis Aurich in Ostfriesland ging durch eine Silvesterrakete ein Reetdachhaus in Flammen auf. Es brannte komplett aus. Menschen wurden aber nicht verletzt.
In einem kleinen Ort in Burgund, nicht weit vom berühmten Cluny ist das Zentrum der Glaubensgemeinschaft der christlichen Taizé-Brüder, aber ihre Ausstrahlung geht in alle Welt. Sie stehen für eine freie, kreative Spiritualität, finden viele. Andere halten das Ganze eher für eine Art Wohlfühl, Frömmigkeit und Zeitgeist-Christentum. Wie dem auch sei, einmal im Jahr kommen beim großen Taizé-Treffen Jugendliche aus aller Welt zusammen. Das war diesmal in Berlin mit etwa 30.000 Teilnehmern. Heute ging das Treffen zu Ende. Sigrid Hoff blickt darauf zurück.
Mit Neujahrsandachten in den 160 gastgebenden Gemeinden Berlins ging heute Mittag das 34. Europäische Jugendtreffen des Ökumenischen Bruderordens Taizé in Berlin zu Ende. 4 Tage lang hieß es für die 30.000 Jugendlichen aus aller Welt:
Bonjour Berlin. Bonjour Berlin. Enchanté de vous voir.
Dobardan Berlin.
Dobardan Berlin. Hallo Berlin. Fijn dat we hier mogen zijn.
Untergebracht waren sie in Gastfamilien über die ganze Stadt und auch im Umland verteilt. Viele schliefen in Massenquartieren, in Kirchengemeinden oder Schulen. Während normalerweise junge Leute gerade an Silvester zum Brandenburger Tor wollen, war es für Neuwin aus der Bretagne kein Problem, am Berliner Stadtrand zu feiern.
Das ist keine touristische Reise, so es geht. Und das ist auch sehr interessant, in eine deutsche Familie zu leben für ein paar Tage.
Sie und ihre Freundin Madeleine reisten zum wiederholten Mal zu einem Taizé-Treffen. In Berlin waren sie zum ersten Mal. Die Motivation?
Das Gebet ist natürlich wichtig. Und wir sind ja für eine Pèlerinage, wie heißt es, Pilgerfahrt. Aber ja, wir sind trotzdem in einem Land. So, wir müssen trotzdem ein bisschen über dieses Land sehen und die Leute ein bisschen treffen.
Die 4 Tage waren streng durchorganisiert. Morgens um 8.30 Uhr trafen sich die Jugendlichen zum Gebet in den Gastgemeinden. Vormittags wurde in kleinen Gruppen über Glaubensfragen diskutiert. Mittags fuhren alle Teilnehmer in die Messehallen am Funkturm, dem zentralen Veranstaltungsort. Dort wurde gemeinsam gegessen, gebetet und vor allem gesungen. Die nüchternen Messehallen waren schlicht dekoriert, doch das störte die jungen Leute nicht. Sie saßen auf dem Boden und genossen das Massenerlebnis.
Gestern und vorgestern waren wir, glaube ich, 2000 Leute oder so. Da passten wir alle in eine halbe Halle und das war halt ganz gemütlich und süß und so. Und jetzt ist halt ja ein krasser Unterschied. Also bei mir reitet sich dann so Euphorie aus.
Beeindruckend auch das babylonische Sprachengewirr der 30.000 Teilnehmer im wiedervereinigten Berlin. Beispielsweise beim gemeinsamen Vaterunser während der Andachten. Viele Teilnehmer des Treffens waren aus osteuropäischen Ländern angereist. Ein Höhepunkt für sie, ein Ausflug in den Deutschen Bundestag. Josef aus der Ukraine war begeistert. Anders als in seinem Heimatland könnten die Berliner ihren Politikern viel besser auf die Finger schauen, glaubt er.
We are from Ukraine and in our country we can just enter into our parliament. And it's awesome that everyone here in Berlin can enter their parliament and see what those guys are doing.
Das Motto der Zusammenkunft: Pilgerweg des Vertrauens. Ein Höhepunkt zum Abschluss, die Silvesternacht in den Gemeinden, egal ob im Berliner Dom oder am Stadtrand, mit gemeinsamer Andacht. Das neue Jahr begrüßten die Taizé-Jugendlichen mit einem Fest der Nationen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.
Das nächste Taizé-Jugendtreffen findet übrigens in Rom statt. Ob Stierkämpfe zur guten Unterhaltung zu zählen sind, daran scheiden sich die Geister, selbst im Heimatland des Stierkampfs in Spanien. In einer Region des Landes allerdings, in Katalonien, ist der Stierkampf von heute an gesetzlich verboten. Die Region im Nordosten Spaniens ist damit die erste auf dem spanischen Festland, die zumindest der traditionellen Art des Stierkampfs in der Arena einen Riegel vorschiebt.
Diese Musik wird in Katalonien so schnell niemand mehr hören. Schon seit Ende September werden dort keine Stierkämpfe mehr ausgetragen und seit heute sind sie gesetzlich verboten. Eine Bürgerinitiative hatte mehr als 180.000 Unterschriften gesammelt und das katalanische Regionalparlament hatte schon im Sommer 2010 die Corrida in Katalonien abgeschafft. Vorausgegangen war eine intensive Debatte über die Fiesta Nacional, über die traditionelle Art des Stierkampfs in der Arena, die auch in Katalonien ihre Verteidiger hat, wie den Abgeordneten Albert Rivera, der sich in folgender Weise an die Gegner des Stierkampfs wandte. Mir würde es nicht gefallen, sie danach beim Fischen zu sehen an der Costa Brava oder beim Jagen. Ich möchte einfach nicht, dass die, die heute für das Verbot stimmen, danach Tieren Leid zufügen. Denn genau das passiert beim Jagen oder Fischen. Sie verstehen mich schon, oder?
Ja, me entienden, verdad? Ja, me entienden.
João Puigcercós von der republikanischen Linken versuchte es schon damals mit wissenschaftlichen Argumenten. Es gibt einige, die sagen, wenn der Stier in die Arena rennt, dann hat er ein Hochgefühl, weil sein Körper Endorphine ausschüttet und dass er den Kampf dadurch sogar genießt. Studien von Zoologen beweisen aber das Gegenteil. Der Stier leidet unter Schmerzen, großen Schmerzen, und davon reden wir, von Qualen. Mit dieser Haltung ist der Abgeordnete nicht alleine in Spanien. Schon vor Jahren hatte das Fernsehen die Live-Übertragung von Stierkämpfen eingestellt, mangels Interesse der Zuschauer. Die Aficionados, die Stierkampfbegeisterten, finden sich heute meist nur noch unter den älteren Spaniern, denn die meisten Leute denken wie diese Frau.
Me parece muy mal lo de la fiesta nacional, me parece atroz, atroz. Hacer sufrir a un animal de esa manera como puro espectáculo.
Die Fiesta Nacional scheint mir etwas sehr Schlechtes zu sein. Das ist doch grausam, ein Tier auf diese Art und Weise leiden zu lassen. Und das als pures Spektakel. Das ist grausam. Dabei geht und ging es in Katalonien auch um politische Ziele. Viele Gegner des Stierkampfs in Katalonien sehen die Fiesta Nacional als etwas zutiefst Spanisches an, als etwas aus Altkastilien, das mit der Region rund um Barcelona und den Katalanen auch historisch nichts zu tun habe. Auch deswegen waren viele katalanische Nationalisten für ein Verbot. Doch es gibt auch Anhänger des Stierkampfs in Katalonien, die schon damals vor dem Parlament lautstark mit Sprechchören auf sich aufmerksam machten. Katalonien, das ist Stierkampf, so ihr Slogan. Sie wollen sich mit ihrer Niederlage nicht abfinden. Die Volkspartei hat eine Klage vor dem obersten Gericht gegen das Verbot des Stierkampfs eingereicht. Und selbst den Tierschützern geht das Verbot nicht weit genug. Denn die Hatz von Stieren durch die engen Gassen von Dörfern und Kleinstädten und durch die Arena, die sogenannten Corbus, manchmal sogar noch mit brennenden Fackeln an den Hörnern, ist weiterhin erlaubt.
Keine Stierkämpfe mehr, zumindest nicht mehr wie früher in der Arena in Katalonien. Das war ein Bericht von Daniel Sulzmann. Die Vier-Schanzentournee, das ist eine Art Winterklassiker, mit dem die Sportsfreunde einigermaßen über den Jahreswechsel hinwegkommen. Der Spaß wäre hierzulande möglicherweise noch größer, wenn in letzter Zeit nicht ständig die Österreicher gewinnen würden. Aber man soll ja auch den Nachbarn etwas gönnen. Diese innere Größe war auch heute wieder gefragt. Genaueres von Edgar Endres.
Der Typ ist einfach eine Wucht. Selbst die besten Flüger der Japaner oder seines Landsmanns Andreas Kofler hat Gregor Schlierenzauer pariert. Mit seinen 21 Jahren mausert sich der Tiroler zur lebenden Legende. Zur Halbzeit der Tournee liegt er 1,80 Meter Schlags klar vorne.
Ja, es war heute wieder ein super Tag für mich. Es ist natürlich unglaublich, wenn ich wieder ganz oben stehen darf. Ich genieße es einfach und werde versuchen, eben weiterhin mein Ding durchzuziehen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich heute ein bisschen nervös war. Und es ist unglaublich, wieder ganz oben zu stehen.
Nach seinen 2 Siegen ist der Tour Grand Slam weiterhin möglich und damit die 1 Million Franken Extraprämie. Während die Österreicher weiter jubeln, grübeln ein wenig die Deutschen. Severin Freund war nahe dran am Podest, doch ein verhaltener zweiter Satz brachte dann doch nur noch Rang 7.
Die Enttäuschung, dass man vielleicht nicht den zweiten Sprung gut gemacht hat, ist auf jeden Fall größer als die Enttäuschung darüber, dass es kein Podest geworden ist. Ein Podest ist immer schön, das ist klar, aber der gute Sprung macht noch mehr Spaß. Im Endeffekt ist ein 7. Platz immer noch ein gutes Ergebnis und deswegen muss man da einfach weitermachen.
Der Rest war heute Schweigen. Michael Neumeier schaffte immerhin noch Platz 17, Richard Freitag patzte und wurde 25. Und einer ist ein Schatten seiner Glanzzeit. Martin Schmidt verpasste wie schon in Oberstdorf das Finale der besten 30 und scheint sich abzufinden mit dem Ende der Tournee.
Ich war ganz gut in Mathe und bis 6 kann ich zählen und ich bin im Moment, glaube ich, eher 7.
Heute reisen sie dann weiter nach Innsbruck ohne Schmidt. Morgen gibt's dann den ersten Ruhetag und Zeit zum Erholen.
Edgar Endres vom heutigen Springen bei der Vier-Schanzentournee. Heute war das in Garmisch-Partenkirchen. Und soweit für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2012 und zunächst mal einen schönen Abend. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.